Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich bete noch mit uns und ihr könnt dazu sitzen bleiben. Ihr müsst beten, während ihr geht. Das schafft ihr schon. Gott, der du über allem stehst und gleichzeitig an einem Kreuz stirbst und dein Leben aushauchst, das sind eigentlich zwei Dinge, die passen überhaupt nicht zusammen. So ganz oben und ganz unten. Und wir sind hier, weil diese beiden Extreme dein Wesen beschreiben und weil uns das fasziniert hat und angezogen hat und zum Glauben an dich gebracht hat. Wir sind vielleicht auch hier, weil wir das gar nicht so recht glauben können, aber doch interessiert daran sind, ob du so sein kannst. Oder wir sind hier, weil wir daran genau zweifeln und irgendwie Antworten suchen. Oder manche von uns sind vielleicht auch einfach nur zufällig hier. Wie auch immer wir sind, wer auch immer wir sind, wie gut oder wenig gut wir auch immer dich kennen, wir beten, dass du uns heute zeigst, wie du bist und dass wir etwas von dir erkennen. Amen. So, ich fange mit der Frage an. Magst du Gärten? So heißt nämlich das Thema heute, Garten. Wenn du nicht Gärten magst, ist das nicht weiter schlimm, aber vielleicht magst du sie nach der Predigt. Es ist nicht so schlimm, weil ich mag Gärten eigentlich nicht. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie ein Gartengegner, ne? Wie sollte man? Aber wenn also jemand sagt so, oh, am liebsten sitze ich so in meinem Garten und pflege meine Blumen oder schaue nach den Beeten, also dann... Ja, also das ist nicht das, was ich am liebsten... Wir haben einen relativ großen Garten, leider. Ich habe da eher schon drüber nachgedacht, wie man diese Pflanzen an ihrem unkontrollierten Wachstum hindern könnte. So richtig dürre Sommer zum Beispiel, finde ich eigentlich gut. Brauchst du nie mähen und so. Brandrodung habe ich durchgedacht. Also ich bin nicht so der Gartenfreak. Natürlich ein wunderschöner Garten ist schon was Nettes, wenn man da so drin sitzt und grillt und so. Aber so, also wenn du kein Gartenfreak bist, ist das kein Problem. Du wirst es aber vielleicht heute, hoffentlich. Natürlich kannst du dir denken, auf einer anderen Ebene als jetzt so kleingärtnermäßig. So. Das Thema heißt heute Garten und ich habe mich schon Wochen auf dieses Thema gefreut. Ich finde es hammergeil, natürlich, weil ich weiß, was hinter dem Wörtchen steckt. Ja. So, das Thema Garten heute könnte deine Art zu glauben, dein Bild von Gott oder das Bild, was du von Religion hast, selbst wenn du sagst, Gott, pff, was weiß ich, aber das Bild, was ich habe, was ich glaube, was die Christen da haben, ja. Oder deine Art, Gott zu suchen, oder deine Art, das Leben zu sehen, die Welt da draußen, das Wetter, den Prüfungsstress morgen oder nächste Monat oder deine Jahresziele, alles. Es könnte all das verändern, dieses Thema. Mir ging das jedenfalls so, als ich den Vortrag hörte, das war 27.11. auf der A45 und dann auf der A3, relativ langer Vortrag, der mich zu dieser Predigt inspirierte und auch dann zu der ganzen Reihe. So, das hat jetzt nicht mein Leben von A nach B gedreht und um 180 Grad, ja, aber es hat schon, manchmal gibt's ja sowas, ne? Du merkst was und denkst, ey, das, was ich heute entdeckt habe, das verändert was. So, das war da so. Ich dachte einige Male, genau so ist Gott. Und dass er so ist, ist hammergeil. So. Das ändert alles. So. Also, so viel mal, um euch ein bisschen Lust zu machen auf diese Predigt. Jetzt müssen wir ein bisschen technisch und ein bisschen nüchtern erstmal einsteigen und von vorne anfangen. Wir befinden uns in dieser Predigtreihe Eden, hat Tammy schon gesagt, eine Reihe über Genesis, also 1. Mose 2. Und wir arbeiten uns, wenn du letzten Sonntag nicht da warst, hol ich dich kurz mit in den letzten Sonntag, da hat es nämlich begonnen. Wir arbeiten uns so scheibchensweise durch das zweite Kapitel dieses ersten Buches der Bibel, das die Erschaffung des Menschen beschreibt. Und es geht dabei nicht, überhaupt nicht eigentlich, um die Frage von, könnte man ja machen, ne, Evolution versus Schöpfung. Habt ihr vielleicht schon geahnt, oh, jetzt kommt bestimmt das. Oder manche, yeah, jetzt kommt bestimmt das. So, also Naturwissenschaft versus Bibel. Wie kriegt man das zusammen? Irgendwie so. Dabei geht's in dieser Reihe aber null. Ja, so. Sondern es geht uns jedes Mal um diese drei Fragen. Jedenfalls die ersten zwei Mal war das so. Ob wir das bis zum Schluss durchhalten, wollen wir mal gucken. Aber das war jedenfalls der Arbeitsauftrag, ja. Was sagt dieser Text über Gott? Was sagt er über den Menschen? Und was machen wir heute in unserem Leben damit? So. Weil nämlich uns diese uralten Texte oder dieser uralte Text, den wir so scheibchenweise durchgucken, unglaublich viel zu diesen Fragen sagen können. Dieser Text, das ist ja immer relativ kurz nur, die verdichten sozusagen in ein paar wenigen Worten das, was Menschen über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, über Gott erkannt haben, mündlich weitererzählt haben, in schriftliche Form gegossen haben und zum Schluss hast du diesen Text da oder diese Texte. Ja, da tauchst du, das ist verdichtete Erkenntnis über Gott. So. Und deshalb, weil das so verdichtet ist, tauchen wir auch ziemlich tief ein in diese einzelnen Texte und lassen uns so viel Zeit damit und gehen nur so stückchensweise vor. So, damit ihr nicht denkt, wenn ihr uns zuhört, das haben die sich alles ausgedacht, oder wow, sind die schlau, ja. Das, also die, Matze letztes Mal, ich heute, das ist nicht auf unserem Mist gewachsen. Diese Predigten lehnen sich jedenfalls von ihrem Theoretischen her an Vorträge eben von jenem Menschen, den ich da im Auto hörte, Professor Dr. Siegfried Zimmer an, Religionspädagoge an der PH in Ludwigsburg. Von ihm findet ihr unter worthaus.de eine Vortragsreihe mit über eben dieses Kapitel. So, das sage ich nicht, damit ihr euch das alle anhört, aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr das tun. Ich sage das, damit ihr wisst, hey, das haben sie sich, das ist nicht auf deren Mist gewachsen, ja? Also das sind nicht unsere Lorbeeren hier. Wer das tun will, ne? Also das dauert, jeder Vortrag von ihm dauert ungefähr dreimal so lang wie das, was wir hier sagen. Aber er steigt auch viel tiefer ein. Und ihr werdet dann merken, ach, ja, wenn ihr das an, jetzt weiß ich, woher der Schmitter das hat, so. Also. Aber gebt euch das ruhig mal. Wenn ihr euch gebt, denkt daran, das ist nicht Dr. Allwissend, der da spricht, aber es ist jemand, der Theologie so erklären kann, auch noch in so einem hübschen schwäbischen Akzent, dass ihn so Menschen wie du und ich verstehen und dass es sogar noch unterhaltsam ist auf langen Autofahrten und dass man dabei bei etwas ankommt, was einem im Glauben hilft. So, jetzt also Eden. Was war Inhalt letzten Sonntag? Predigt von Mats, erinnern sich manche vielleicht dran. Sie hieß Staub und Atem. Und Message war, so wenn ich so kurz da durchgehe, der Mensch, so erzählt dieser Text, ist aus Staub geschaffen. Das bedeutet, das ist ein Wunder. Also ich meine, du bist ein Kunstwerk und zwar, mach mal was aus Staub, viel Spaß dabei. Also das ist ein Wunder, der Mensch ist ein Wunder. So, ja. Wunderbar gemacht. So, nicht weil das Material, aus dem er besteht, so edel ist, sondern gerade im Gegenteil. So, und dann war das zweite Wort Atem. Du und ich, wir leben vom Atem Gottes. Er ist uns extrem nah. So, man könnte sagen, wir leben, weil Gott atmet. Im Bild gesprochen. Ihr müsst heute viel in Bildern denken. Und dann steht da noch das Wörtchen Kehle. Ja, das, wenn ihr den Text schnell durchgelesen habt, da steht es nicht drin. Steht schon drin. Da steht nämlich hier unten lebendiges Wesen. Das hebräische Wort an dieser Stelle heißt Nefesh. Und Nefesh ist eigentlich ursprünglich mal das Wort gewesen für Kehle. Also der Mensch wird eine lebendige Kehle. Matze hat versucht, das so zu erklären. Du und ich, sagt dieser Text, wir sind Menschen mit tiefsten Bedürfnissen. Wir sind verletzlich, wir sind hungrig, durstig. Und dass das so ist, ist kein Fehler, sondern das soll so sein. So. Dass der Mensch aus Leib und Seele besteht, ja, das steckt übrigens auch in dem Text, das ist nach diesem Text hier eigentlich eine falsche Vorstellung. Ja, wir sagen das so, ja, Leib und Seele, manchmal auch Leib, Seele und Geist. Nach diesem altorientalischen, hebräischen Text ist die Vorstellung anders. Du bist nicht eine Seele gefangen in einem Körper und deine Seele ist das Eigentliche. Die Bibel sagt, die alttestamentlichen Texte sagen vor allem, nee, du hast nicht einen Körper, du bist einer. Du bist Körper. Und innen und außen, so, wenn du das Seele und Körper nennen willst, meinetwegen, aber das ist eins. Das kannst du nicht einfach trennen. Das ist eins. Du bist ein lebendiges Wesen. So, da wird dieser Körper, dieser Staubkörper beatmet. Und das heißt auch, dass das Körperliche, das Materielle, das Diesseitige, das Äußere nicht nebensächlich ist, sondern total zentral, genauso wichtig wie das Innere. So, das habe ich jetzt nochmal wiederholt, weil das heute wieder auftaucht. Jetzt kommen wir zu Garten. Von Staub und Atem zu Garten und zum heutigen Text, der ist viel kürzer. Und ich lese ihn mal langsam und deutlich vor. Und Jahwe Gott pflanzte einen Garten in Eden im Osten. Und er setzte den Menschen dorthin, den er geformt hatte. Und Gott ließ aus der Erde emporwachsen vielerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. So, das ist der Text. Und die erste Frage, wir haben ja gesagt, wir stellen uns diese drei Fragen. Die erste Frage lautet, was sagt uns dieser uralte Text über Gott? Nachher kommt dann auch noch, was sagt er uns über den Menschen? Aber jetzt erstmal, was sagt er uns über Gott? Und du sagst jetzt vielleicht, naja, brauche ja nur lesen, ne? Also er sagt mir im Wesentlichen, Gott pflanzt einen Garten, setzt das Menschlein da rein, dann lässt er Bäume wachsen. So, mehr nicht. Und vielleicht denkst du noch, ist ehrlich gesagt auch merkwürdig, sagt mir ehrlich gesagt nicht viel. Was soll ich damit? Soll ich mir das vorstellen? Gott als Gärtner? Weltentstehung als botanischen Vorgang? Habe ich aber was anderes gelernt? Dann wären wir bei den Naturwissenschaften, ne? Also zwei Dinge, so vorab. Das zweite Mal vorab, sage ich heute schon, ne? Komm aber schon noch zum Kern gleich. Wenn du diese Texte verstehen oder wenn sie zu dir reden sollen, dann musst du sie einfach mal so hören oder versuchen zu hören, das zu hören, was sie dir sagen wollen und nicht das, was du glaubst, was sie dir sagen wollen. Also dieser Text will, was er nicht will, ist dir die naturwissenschaftliche Seite der Entstehung der Welt erklären. Ist überhaupt nicht das Thema. Frag also nicht, wie soll ich mir das vorstellen, sondern stell es dir mal vor. Also das, was der Text da sagt, was er da so bildlich sagt, stell dir das mal vor mit Fantasie und dann bist du schon viel näher dran als dem, an dem, was der Text sagen will. Das zweite ist, dieser Text, so seltsam er vielleicht klingt, ist nicht irgendwie, ja, irgendein Text, hat er mir was zu sagen, nicht so, gucke ich mir den nächsten an, sondern er ist schon sehr bedeutsam. Ich würde sagen, es gibt in der Bibel bedeutsame, sehr bedeutsame, nicht so bedeutsame, relativ unwichtige Texte. Dieser ist schon sehr bedeutsam, weil... Also der will, was er will, ist tatsächlich dein Leben prägen. Und deine Welt, dein Bild von Gott und dein Bild von deinem Leben und so. Das will er tatsächlich. Weil die Leute, die diesen Text verschriftet haben, ja, und ihn dann irgendwann, das waren wahrscheinlich nicht dieselben Leute, an den Anfang der Bibel setzten, die haben da nie ja zufällig getan, ah, hier ist noch Platz, sondern da gehört er bewusst hin. Und das gibt ihm natürlich Bedeutung. Weil er beschreibt Gott und den Menschen und die Welt, als sie noch nicht kaputt war. Ja? Also nachher, die Bibel redet ja dann eigentlich den Rest der Bibel darüber, dass die Welt irgendwie schwierig ist, zerrissen, durchsetzt von dem, was die Bibel Sünde nennt und erzählt die Story dieser Welt und die Story davon, wie Gott diese Welt heilt, so, sagen wir mal, versucht zu heilen und es dann tut. Und davon, dass wir auf die endgültige Heilung noch warten, so erzählt die ganze Zeit. Aber diese paar Verse hier erzählen von der Welt, wie sie eigentlich sein sollte. Ja, du hast hier sozusagen das Eigentliche. Und deswegen sind sie natürlich sehr bedeutsam. Wie ist Gott eigentlich? Wenn er nicht damit beschäftigt ist, mit uns schwierigen Menschen zu tun zu haben oder so, ja, die Menschheit zu retten. Wie ist Gott eigentlich? Wie ist der Mensch eigentlich? Und was ist eigentlich das, was Gott als allererstes tat? Und das ist bedeutsam. Also, wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hättest da jetzt so, würdest ja jetzt so zuschauen, ja, da ist Gott, der Staub und formt da so rum und dann pustet da rein, jetzt haben wir das Menschlein da. Du hättest, würdest das zugucken. Jetzt wärst du gespannt, was tut er jetzt? Was kommt jetzt? Du hast ja noch keine Ahnung. Kennst wieder Gott, weißt nicht, was Mensch ist, ja? Was tut er jetzt? Man könnte ja auch denken, ja, jetzt sperrt er ihn vielleicht in Käfig, züchtet ihn und grillt ihn. Wir Menschen würden manchmal so, ja. Oder wie ist der Mensch eigentlich? Könnte ja auch sein, das ist vielleicht so ein kleiner Halbgott, der wird jetzt losgelassen und dann schafft er sich seine Welt und so. Also das, was jetzt kommt, ist bedeutsam für das, wie Gott ist. Und wie der Mensch ist, das ist das Erste, was Gott meint, was er tun muss. bedeutsam. Die erste Tat Gottes verrät viel. So, also, was tut er? Und jetzt steigen wir ein in das, was erstmal so, ja, wie so eine kleine Geschichte wirkt nur, ja. Gott pflanzte. Also, man redet hier in dieser Story von Gott auf eine anthropomorphe Redeweise, ja. Also, man redet von Gott, als ob er ein Mensch wäre. So. Ein Mann mit Gummistiefeln, Arbeitshandschuhen, der einen Garten pflanzt, ja. Das könntest du dir so vorstellen. Hab gedacht, manche würden sich das vielleicht lieber so vorstellen. Wahrscheinlich die Hälfte von euch. Ich habe jetzt mal das hier, ja. So. Ist ja so mit der, in der Mitte. So. Also, was sagt das Pflanzen über Gott? Was sagt das über Gott, wenn du dir Gott so vorstellst? Es heißt, es sagt, Gott macht den Menschen und er kümmert sich. Er kümmert sich. Er sperrt ihn nicht in einen Käfig und der Mensch ist auch nicht in der Lage selber, sondern Gott kümmert sich. So, warst du mal dabei, wenn ein Kind ein Aquarium einrichtet, weil es bald Fische bekommt und so und die Pflanzen und dann kleine Muscheln oder diese merkwürdigen Höhlensteine, was war, ja, so, je größer das Aquarium, desto, oder ein Meerschweinchenstall und kleine Treppen baut und Häuschen und so und ein kleines Paradies für Meerschweinchen. Was Ähnliches kann man beobachten, wenn Eltern ein Kind erwarten und das Kinderzimmer einrichten. So. Also, so ist Gott. Er schafft für den Menschen einen Lebensraum. Mit Gummistiefeln und Arbeitshandschuhen, ja. Er pflanzt, er hackt, er richtet ein, er plant, er rächt, er legt kleine Mäuerchen an. Was weiß ich? So. Also ein umtriebiger, geschäftiger Gott, der sich darauf freut, daran freut, einen Lebensraum für diesen Menschen zu kreieren. Und zum Schluss setzt er den Menschen da rein und sagt, habe ich für dich gemacht. So. Wie das Kind, was hofft, dass die Fischchen jetzt sich freuen über die kleine Höhle und da drin ihre Zuflucht suchen oder das Meerschweinchen über die Brücke krabbelt oder so. Was sagt der Text also über Gott? Gott ist ein Gott, der deinen Lebensraum vorbereitet. Und damit ist er beschäftigt und das tut er immer noch. So, also jetzt das einzige Mal, dass ich Siegfried Zimmer zitiere. Er sagt, ich müsste jetzt noch seinen schwäbischen Akzent, das mache ich nicht. Er sagt, Gott, wenn du dich fragst, was für ein Typ Gott ist, Gott, der bereitet immer was vor. Der bereitet immer was vor. Der denkt sich immer was aus. Er ist der bereitende Gott. So redet man ureigentlich von Gott. Und das findet man in der ganzen Bibel wieder. Wie jemand ist, kannst du daran erkennen, wie er etwas für andere vorbereitet? Beobachte mal das Kind beim Aquarium oder die Eltern, die das Kinderzimmer oder, ja, wie du etwas für andere vorbereitest, das sagt, was für ein Typ du bist. Also dieser Text sagt, Gott ist nicht einfach der Urheber des Menschen und dann lässt er ihn so irgendwie laufen. Nee, der kümmert sich und zwar auf unheimlich uneigennützige, hingebungsvolle, zugewandte Weise, ja, so. Geschäftig, umtriebig, weil er den Menschen liebt. So, wir müssen noch weitergehen. Was ist das für ein Lebensraum, den Gott da schafft? Nicht irgendeiner, sondern ein Garten. So, jetzt, wie gesagt, ich bin kein Gartenfan. Bei mir löst das Wort Garten jetzt nicht gleich Begeisterung aus. Deshalb muss ich etwas mehr Fantasie aufwenden, um mich reinzudenken, was soll mir das sagen, Garten? Dieser Text entstand wo? Nicht im Kleingartenverein Höchberg, wenn es da einen gibt, so, sondern im Vorderen Orient. Trockene Gegend. Da klingt Garten schon mal ganz anders. Dieser Text entstand wann? Nicht in den 60ern, als jeder so sein Gärtchen da so eingerichtet hat oder wann das immer war, ja, so Häusle bauen. So, sondern vor tausenden von Jahren, wo schlicht und ergreifend mal gar niemand einen Garten hatte. Außer die Superreichen, die Könige, die Herrscher, die hatten Gärten vor, was weiß ich, ja. Und das war wirklich so. Die Leute, die sich diese Geschichten vor Jahrtausenden mündlich weitererzählt hatten, die hatten wahrscheinlich noch nie einen Garten gesehen. Also vielleicht schon ein Beet, ja, wo man was anpflanzt, weil man da irgendwie Gemüse braucht oder so. Aber nicht Garten. So, dieses Wort hier, Garten, das meint nicht sowas, sondern es meint sowas. Nur nicht fränkisch, sondern altorientalisch. Ja, Palmen, Flüsse, Springbrunnen, was weiß ich, was es in altorientalischen Luxuspalast-Megagärten gab. Parkanlagen, so. Das ist gemeint. Und für einen Garten brauchte man Wasser, viel Wasser, verschwenderisch viel Wasser. Ein Garten bringt ja nichts, ne? Kannst du nichts draus, kannst du kein Gemüse eben ernten oder so, sondern es ist wirtschaftlich völlig unnütz. Es ist nur da, um zu gefallen, um Schatten zu spenden, damit es einem gut geht. Luxus. Im Grunde. Überflüssiger, also. Überflüssiges Fall, ja, vielleicht. Vielleicht würden wir manchmal sagen, muss das sein, überflüssig, aber aus Gottes Sicht nicht überflüssig. Aber nichts, was dir hilft zu überleben, sondern was das Leben zu einem schönen Leben macht. So, also von so etwas konnte der Hebräer, der am Lagerfeuer saß und seinen Kindern diese Geschichte erzählte, nur träumen. Ja, der sagte, das ist ein Garten im Osten, in Eden, ja, im ganz weit Wegland, im Morgenland, wo die Sonne aufgeht, wo das Leben ja da hinten, ein traumhafter Garten. So. So, und jetzt kommt der Hammer. Du sagst vielleicht, ja, das Gartending hier so klingt für mich aber so mythologisch. Vielleicht kennst du dich ja, kann ja sein, dass hier jemand ist, der sich mit Schöpfungsmythen in anderen Religionen, Kulturen auskennt. Ich kenne mich nicht damit aus, ich kenne es nur vom Hörensagen. Aber dann sagst du vielleicht sogar, ja, kommt in ganz vielen Schöpfungsmythen vor. Gärten, nichts Besonderes, ihr mit eurer Bibel, so. In den meisten Kulturen irgendwie Schöpfung, irgendwas mit Garten. Doch, was Besonderes. Gerade wenn man die anderen Erzählungen kennt, wird das hier zum Besonderen. Also, dieser Text hier kennt nämlich diese Schöpfungsmythen auch, oder vielleicht einige davon, oder einen, oder was weiß ich, und sagt deshalb genau etwas anderes. Und das ist das Besondere. Er sagt vielleicht so, ja, Garten, ja, ganz am Anfang Garten, kennt ihr, ja, ja, stimmt schon. Aber wer lebt normalerweise in euren Erzählungen in den Gärten? Gott, die Götter sind die Bewohner der Gärten in diesen Schöpfungsmythen. So, wer denn sonst? Denn der Garten ist das Beste, wo es gibt, ne? Und natürlich ist das der Ort der Götter, so. Und diese Leute hier erzählen eine Geschichte, die das Gegenteil beschreibt. Die sagt, nee, also hier in unserer Geschichte, in Gott ist ein Gott, der deinen Garten baut als Lebensraum für den Menschen. Das ist fast das Gegenteil. Es gibt einen Mythos, da haben anscheinend die Götter keinen Bock mehr auf Gartenarbeit und deshalb erschaffen sie den Menschen. So, das ist das Gegenteil. Der Mensch als Sklave der Götter quasi, ne? Der Mensch, der im Gottesgarten schuftet. Manchmal ist unsere Religiosität so ähnlich. Gott, der Mensch, der in Gottesgarten schuftet. Und dieser Text da, es ist umgekehrt. So. Gott, der in seinem Garten schuftet, den er für den Menschen macht. Und das ist kein Zufall, das ist eine Hammeraussage über Gott. Gerade im Kontrast zu den anderen. So, diese Welt hat einen Gott, der völlig anders ist. Der schuftet im Garten, legt einen riesigen Park an. Was es alles in diesen Palastgärten gab, ja, begrünt die Wüste für den Menschen. Und jetzt meine Frage, was macht das mit dir, dass du so über Gott denkst? Oder so, so. Was macht das mit dir, dass du so über Gott denkst? Mach ich, es ist schon in Ordnung so, ja. Ihr braucht nicht denken, die Präsi ist kaputt. Was macht das mit dir, dass du so über Gott denkst? Was sagt, nein, jetzt will ich zurück, weiter. Was sagt das über Gott? Jahwe Gott, der Gott, wie ihn das Volk kennt, das diese Schriften gesammelt und zum Alten Testament zusammengefasst hat, sagt, dieser Gott ist das Gegenteil von euren Göttern. So, was denkst du über Gott? Ist Gott einer, dem du dienen musst? Also ist Gott vor allem einer, dem du dienen musst? Für ihn arbeiten? Verlangt er Anbetung? Muss man sich ihm unterwerfen? Oder im besseren Falle, ist Gott für dich einer, an der ja so wahnsinnig nicht an dir interessiert ist? Oder je nachdem, wie du das siehst, vielleicht noch besseren Fall, Gott, der gar nicht existiert. So. Wie ist dein Gott? Oder kennst du diesen Gott, den die Autoren dieses Textes kannten? Ein umtriebiger Schöpfer, der Mühe und Schweiß investiert, um dir den besten aller Lebensräume zu schaffen. So. Für den Menschen. Alles, der alles für den Menschen tut und nicht umgekehrt. Der Mensch tut alles für Gott. So, der Mensch tut in diesem Text hier Magat gar nichts. Null. Er tut gar nichts. Also spürst du was, jetzt gucken wir uns hier den ganzen Text an, spürst du, was dieser Text über Gott sagt? Das ist nicht irgendein Text, wie gesagt, der ist grundlegend. Das Erste, was dieser Gott tut, ist das. Das ist schon bedeutsam. So, und was sagt er, jetzt sind wir beim Zweiten, was sagt er über dich? Was sagt er über mich, über uns, über die Menschheit? Das Erste, was er sagt, ist, dass wir ihm das wert sind. So ein Garten, diesen Aufwand. So. Du bist wert, dass du frei bist, dass du Lebensraum hast und dass dieser Lebensraum schön ist. So, du bist ihm so viel wert, dass er einer ist, der sich immer wieder was ausdenkt. Einfach, damit du lebst. Einfach, damit du gerne lebst. Stell dir vor, Gott täte das gerade jetzt. Das war so einer der Gedanken auf der Autobahn, die mich fasziniert. Stell dir vor, Gott ist jetzt gerade dabei. Ich weiß es noch gar nicht. Aber er denkt sich gerade was aus. So, jetzt sind wir bei der zweiten Frage. Was sagt das über den Menschen? Das Erste, was es sagt, für dich ist das Beste gerade gut genug. Das habe ich jetzt gerade ausgeführt. Ne? Für dich ist das Beste gerade gut genug. Das Zweite, wir brauchen so einen Lebensraum. Könnt ihr sagen, ja, brauchen wir nicht. Das reicht auch was Einfacheres, so ne? Ein Palastgarten. Wir brauchen so einen Lebensraum. Vor sieben Tagen, letzte Woche, Sonntag, hat Matze dieses Wort Nefesh erklärt, was ich eben schon mal gesagt habe, Kehle, ne? Der Mensch, ein bedürftiger Mensch, wir brauchen so einen Lebensraum. So, ich musste bei diesem Kehlenbegriff an so einen hungrigen Spatz im Nest, ja, der einfach das Maul aufsperrt und braucht, so. Der Mensch hat Bedürfnisse und das ist kein Fehler. Ja, das war nicht mal anders. Und jetzt ist leider alles irgendwie so und wir brauchen dauernd und so. Nee, so ist der Mensch gebaut. So soll er sein. Wir brauchen den Atem Gottes. Aber, das ist jetzt dieser Text, wir brauchen ein bisschen mehr noch. Gott glaubt offensichtlich, der braucht einen Garten und zwar so einen da oben. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie er diesen Garten beschreibt. Da sind ja Bäume, ne? Und dann sind da so drei Worte. Also das Erste, was er sagt, vielerlei Bäume. Das ist ja schon mal nett. Also nicht nur drei Sorten. Äpfel, Birnen, Rosenkohl, was wächst noch auf Bäumen? So, ja? Das war's. So, sondern, vielerlei. Also in diesem Garten, das ist ein Feuerwerk an millionenfachen Vielfalt. Ja, da gehst du durch und da wird dir nicht langweilig, da kommst du nicht an ein Ende. Vielfach. An jeder Ecke überraschend. So, du erlebst den Reichtum des Vielerlei in dieser Welt und wir brauchen das offensichtlich, das Vielerlei erleben. So, dann das zweite Wort da unten. Jetzt ist hier die Batterie hinüber. Klick mal zweimal. Wunderbar. Verlockend anzusehen. Die Frage, die ich an dich habe, ist in deinem Bild von Gott das Wort verlockend eingebaut? Oder sagen wir mal das Wort Lust oder verführerisch oder Genuss. Gehört das zu deinem Bild von Gott und dem, was er glaubt, was du brauchst? Oder sagst du, naja, das hat damit mit Religion, Glauben, hat das jetzt nicht viel. Naja, hier steckt es drin. Gott schafft einen Garten, der ist verlockend anzusehen. Traust du Gott? Wir denken natürlich wahrscheinlich sofort, so sind wir, ne? Wir hören verlockend und denken, das ist schlecht. Also das soll uns zu was verlocken und wenn wir es tun, dann schnappt die Falle zu. Und manche von euch denken jetzt, ja, und nachher kommt doch Adam und Eva und hier Schlange, verlockend, ne, sie beißt rein und bam, war Ofen aus. So klicken wir. Könntest du dir vorstellen, passt zu deinem Gott, dass er etwas Verlockendes schafft, damit du es genießt. So ist es hier gemeint. Damit du es genießt. So. Ich bin schon wieder bei Gott. Also was sagt das über Gott? Über uns? Wir brauchen das. Es sagt, dass wir das brauchen, das Verlockende. Wir brauchen Reize, das Vielerlei, die Schönheit, die Abwechslung. Also dass du, klingt jetzt alles ein bisschen komisch, was ich sage, aber dass du verführbar bist, das ist kein Makel. So, natürlich kann man Mich zumindest kann man auch zum Schlechten verführen. Das ist natürlich schlecht. Aber dass wir verführbar sind, verlockbar sind, das ist nicht Makel. So waren wir gedacht. So. Also, das ist etwas, eine Welt voller Menschen, die keine Lust haben. Oh, stell dir das mal vor. Also, Gott fände das grauenhaft. Die haben permanent keine Lust. Bemerken die meinen Garten nicht? So. Hast du garantiert schon mal versucht, jemanden zu verlocken zu etwas, ja, der permanent, der zu nichts Lust hatte, so. Der ist fast tot. Zumindest hat er Kopfweh. Also. Ist dir bewusst, dass Gott dich verlocken will? So. Dass Gott so mit dir umgeht, weil wir Menschen sind, die er so gebaut hat, dass wir verlockbar sind. Also, ich würde mal so sagen, Gott will dich zum Glauben verführen, verlocken, nicht zwingen. Und zur Liebe auch. Oder zum verantwortlich Handeln. Oder zum ihm Vertrauen. Das ist Gott. Du bist kein Mensch, der gehorchen soll. Also, ich meine damit nicht, dass du nicht gehorchen sollst. Ich meine damit, du bist nicht ein Mensch, der zuerst gebaut ist, um zu gehorchen, sondern um verlockbar zu sein fürs Gute. Der will, weil das so schön ist. So, du bist einer, der Lust bekommen soll, der sein Herz verliert an diesen Garten und dann an den, der diesen Garten gemacht hat. Verlockend anzusehen. Und nochmal zweimal klicken, gut zu essen. Du hast Bedürfnisse und ich habe es ja schon mal gesagt, du bist so gewollt mit Bedürfnissen. Und dieser Garten, so oft müsst ihr gar nicht mehr klicken. Ich bin bald fertig, lohnt sich nicht mehr. Dieser Garten stillt deine Bedürfnisse, also Zufriedenheit, Glück, Sattsein, Lebensfreude, das ist alles nicht irgendwie schlecht oder Beiwerk oder nur so, sondern das brauchst du, das ist Gottes ureigenster Schöpferwillen für den Menschen. Der war, es soll dir gut gehen. Das Leben soll dir gut schmecken. So. Und jetzt, klick nochmal zweimal, was bedeutet das jetzt alles für uns? Bisschen was kam schon bei euch an, was das für uns bedeutet. Aber ich will das nochmal irgendwie deutlich machen. Und das mache ich jetzt, indem ich euch einen Clip zeige. Der ist nur kurz. Aber ich will euch mit diesem Clip mal kurz in diesen Garten mitnehmen. Und das ist ein Werbeclip einer Filmagentur. Und ich habe gedacht, das passt eigentlich ganz gut. Filmagenturen sind dafür da, das Leben zu filmen. Und hier schneiden sie viel von dem, was sie gefilmt haben, so in einem Clip zusammen. Da haben Menschen ein Auge für diesen Garten. Und du wirst ganz viele Bilder sehen gleich. Manche gefallen dir nicht. Manche schon, das ist das vielerlei. Manche werden deinem Nachbarn gefallen, dir nicht. Also komm mal mit in den Garten und der Film wird stoppen an dem Punkt, wo ich sage, so, das ist das, was wir jetzt zum Schluss der Predigt noch brauchen. Der Clip stoppt beim Staunen. Übrigens, da waren Bilder, ne? Nicht nur Natur, sondern da war ja unheimlich viel menschliche Errungenschaft oder so. Das gehört dazu. Ein Garten ist eigentlich nicht einfach Natur, ein Garten ist eigentlich gestaltete Natur. Auch Kultur. So, also wenn ich von dem Schönen dieses Lebens spreche, meine ich nicht nur, was Gott so gemacht hat da außen rum, sondern auch, was Menschen entwickeln. Okay, aber der Clip stoppt beim Staunen. Wenn Gott so ist, dass er immer was vorbereitet, dass er diesen Garten für dich machte, mit dem vielerlei, mit dem verlockend, mit dem gut zu essen, dann bist du jedes Mal, wenn du darüber staunst, ganz nah an dem dran, wofür Gott dich gemacht hat. Wofür Gott dich gemacht hat. Wenn du staunst, das hast du vielleicht, wenn du staunst, dann lebst du. Hast du vielleicht manchmal schon gemerkt. Wenn du staunst, fühlst du dich lebendig. Wenn du denkst, wow, wie geil ist das denn? So, dann schlägt unser Herz irgendwie. Und dann ist Gott begeistert, weil jemand bemerkt hat, wie geil das denn ist. So. Etwas, was er in diese Welt gelegt hat. So, und weißt du, was das ist, wenn du staunst? Es ist letztlich nichts anderes als Anbetung. Es kann das jedenfalls sein. Ja, du ehrst Gott, wenn du staunst. Und du ehrst ihn nicht, wenn du denkst, oh, so. Also wenn du staunst, ist das reinste Anbetung. Jedenfalls, wenn du ein Mensch bist, der hinter dem, was er da sieht, den Schöpfer erkennt dessen, was er da sieht oder erlebt oder so. Also, das ist so irgendwie meine Zielrichtung. Ich möchte dir sagen, Staunen ist ein Weg zu Gott. So, wenn du Gott suchst, dann such ihn vielleicht mal, das ist nur ein Weg, ja, aber ein wichtiger, dann such ihn vielleicht mal, indem du diesen Garten anschaust und schaust, worüber kann ich staunen? Und wir sind da oft so schlecht drin, echt. Also gerade vorgestern hörte ich jemanden von was echt Gutem erzählen, was er macht, ja, oder was seine Organisation macht, wirklich gut. Und dann sagte jemand, ja, das ist schon gut, aber ich sehe da auch die Gefahr. Naja, so sind wir drauf. Wir sehen immer die Gefahr. Wir sehen das Schwierige so. Oder wir finden das Leben einfach langweilig oder öde oder so. Ich auch. Staunen ist ein Weg zu Gott, wenn wir nicht nur staunen über was wir sehen, sondern dahinter Gott bemerken. Jetzt sagst du wahrscheinlich, ja, Moment, also Christoph, was ist eigentlich mit, das war ja ein netter Clip, einmal wirkt ein anderes Kind, also habt ihr das ja gesehen, ja, das war so ein bisschen, was macht das da drin, war schön bunt, aber sah trotzdem nicht schön aus. Du denkst vielleicht, ja, was ist eigentlich mit all dem, was auch zu unserer Welt gehört, dem Mist, dem Schmerz, dem Pech, dem der Unfairness, so, was ist mit dem Hässlichen? Wir leben doch gar nicht mehr in diesem Palastgarten. So, das ist doch eher ein Schrottplatz, das ist verwildert, Kriegsschauplatz, was weiß ich, so sieht die Welt doch manchmal aus. Und vielleicht sagst du, ja, der Mensch hat Bedürfnisse, ne, wie so mit seiner Kehle, der benimmt sich manchmal wie ein wildes Tier, das ist ein gefährlicher Ort, was ist eigentlich damit? Und du redest von Staunen. Und die Bibelkundigen sagen, genau, wir sind eigentlich auch aus dem Garten vertrieben worden. Kommt doch dann in Kapitel 3. Sind wir doch gar nicht mehr drin. Leben wir nicht jenseits von Eden? Ja, ich würde sagen, das stimmt und das stimmt nicht. Also, dass die Welt kein Ponyhof, das stimmt. Ponyhof ist, das stimmt. Das weiß jeder. Das wussten die Autoren dieses Textes. Deshalb setzen sie ihn ja da rein. Sonst müsste man das alles nicht erzählen. Was aber stimmt ist, Gott ist immer noch derselbe. Der Gott, der für dich schuftet und nicht du für ihn, ist immer noch derselbe. Der Luxusgartengärtner, der gibt alles. So. Am Kreuz, ja, da siehst du ihn nochmal, da geht er noch weiter, da gibt er noch mehr. Alles. So. Also Gott ist immer noch derselbe. Und das ursprüngliche Wesen des Menschen ist auch immer noch dasselbe. Nefesh, bedürftig, hungrig, so. Du brauchst Atem, immer noch. Du brauchst vielerlei, immer noch. Du brauchst das Verlockende, immer noch. Du brauchst das Gute, immer noch. Und deshalb sage ich, wenn du Leben suchst, wenn du Gott suchst, wenn du Sinn suchst, was weiß ich, wenn du Glück suchst, das suchst du ja nur, weil diese Welt so kaputt ist. Dann sagt dieser Text, such mal im Staunen. Such mal im Staunen. Schau mal das Leben anders an. Diesen Garten, sagt er, man kann ihn immer noch finden. So, nicht total in seiner Reihenfolge, aber man kann ihn immer noch finden. Und dann staune und dann denk an das, an den, der dahinter ist, hinter dem, worüber du staunst. Dahinter ist Gott. Es ist nur ein kleiner Schritt vom Staunen zu Gott. So, also, wie kannst du Gott begegnen? Versuch es mal mit dem Staunen und erweitere dein Staunen über die Sache um das Staunen über Gott. Und dann bist du schon da. So, deshalb machen wir es praktisch. Kann Holzhacken Gebet sein. Also der Geruch von Brennholz, Buchenholz, sagen wir mal, der Geruch von Buchenholz, die Kraft von Oberarm, das Blut am Schienbein dann irgendwann so schön rot, ne, wenn du nein, das natürlich nicht. Aber das Feuer, was daraus entstehen wird, ja, das kann ein Gebet sein. So, das Staunen über so einen einfachen Vorgang, der schön ist. Oder Lachen kann ein Gebet sein. Dass Menschen Humor können, ist nicht irgendwie, das ist bedeutungsvoll. Das sagt etwas über den, der Menschen so gemacht hat. Wenn du das nächste Mal lachst, dann denk mal einen Schritt weiter und freu dich über Gott, der Humor erfunden hat. Deshalb ist Kunst ein Gebet, jede Art von Kunst. Ein Spiegel Gottes. Wenn du dich das nächste Mal freust über ein Lied im Radio, dann denk mal, dann staune mal einen Schritt weiter noch. Und du bist bei Gott. Oder Komplimente, wenn du sie gibst oder bekommst. Alles, was uns zum Staunen bringt, jede noch so kleine Fähigkeit, die du drauf hast, dass du lesen kannst, du könntest darüber staunen, dass du gehen kannst. Du könntest sagen, ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Dass du biken kannst oder kochen oder backen oder forschen oder buchhalten oder was immer. So, das alles kannst du natürlich ganz stumpf tun, sagen, ist ja normal, ist ja natürlich, ist ja diesseitig. Oder du wirst ein Mensch, der Gott darin sieht. Und das ist nicht Reisen auch. Ja. Du kannst auch sagen, nur zu Fuß durch Unterfranken, aber erkundest du diesen Garten eigentlich mal? So, heute Nachmittag beim Spazierengehen? Oder ödet er dich an, Schnee oder so? Ja, verstehe ich schon. Aber also staunst du über das Vielerlei? Lässt du dich verlocken? Kannst du genießen? Und das ist ein Weg zu Gott. Weil das hier ist die erste Tat Gottes, das war ihm am allerwichtigsten. Leute, das ist nicht alles nett nur, ja, so, ja, kann man auch mal drüber nachdenken. Gott begegnet tut man natürlich eigentlich ganz anders, da reden wir in der nächsten Predigt wieder drüber oder so, ja, aber gut, kann man ja auch mal so sehen. Nee, der Mensch, deswegen habe ich das von letztem Mal erzählt, ist nicht geteilt in Körper und Geist. Und der Geist ist eigentlich das Wichtige und das Körperliche, naja, so, ne, in heilig und profan, in Dinge, die sind natürlich weltlich und die anderen sind wichtig und geistlich oder so. Und überhaupt muss man sich in unserer bösen, gefährlichen Welt ja ein bisschen flüchten in die Spiritualität. Nee, das ist Unsinn. Gott begegnen, mit ihm leben, tust du in dieser normalen Welt. Und das ist Glauben. Nachfolgen. Also ihn bemerken in den Dingen, in den äußeren und den inneren. So, jetzt komme ich zum Schluss. Das Erste, was Gott jemals für dich tat, war einen Garten pflanzen. Das ist bedeutsam. Dir Lebensraum schaffen. Und dieser Lebensraum ist noch da. Nicht unzerstört, aber er ist noch da. Und Gott ist noch der Gleiche, der sich immer was ausdenkt. Und als Mensch leben, wie Gott es wollte, das heißt zuallererst mal einfach staunen und sich freuen. Heute Nachmittag noch. Vielleicht denkst du das nächste Mal, wenn du denkst, wow, wie geil ist das denn? Einfach noch den Satz hinterher, Gott, da hast du dir mal wieder was ausgedacht. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.